Guten Abend alle zusammen. Ich möchte euch bitten, dass ihr am Tisch vielleicht sitzt, weil wir werden auch heute auch viel schreiben. Warte mal, zuerst die Seite. Das ist erste.
Ja, und hier ist auch noch erste.
Erste und die wird noch kopiert.
Ja.
Ist noch bei der Arbeit.
So,
jetzt können wir erstmal ein Blatt verteilen hier.
Soll ich runtergehen, Phil?
Da vielleicht. Das ist das erste Blatt. Ich weiß nicht, aus welchem Grunde seid ihr gekommen. Ich habe mein Ziel und jeder von euch hat eigene Ziel, ja? Habt ihr ein Ziel?
Ja.
Ja, wir haben, ich glaube mal, wäre schön, dass wir alle zusammen ein Ziel haben. Und ich glaube mal, Arthur hat ganz toll gemacht. Er hat gesagt, wir wollen die Bibel studieren. Studieren, das ist ja wirklich ein richtiges Wort. Auf Deutsch heißt das Bibelgesprächskreis. Das heißt für einen Menschen, der in Russland geboren ist, gar nichts. Das heißt, die Leute haben sich zusammengetan, besprochen und auseinandergegangen. Auf Russisch heißt das, dass wir Bibel auseinandernehmen. Wenn ich direkt übersetze, Bibelstunden, dieses Wort, von Russisch und auf Deutsch. Das heißt, wir sind zusammengekommen, Bibel auseinanderzunehmen. So ist das. Das heißt, wir wollen etwas mit der Bibel machen. So. Wir haben auch heute sehr interessantes festgestellt, dass wir 6 Monate vor Evangelisation, bin ich richtig in Zeiten? 6 Monate vor Evangelisation, ausgerechnet Buch Jona ausgewählt haben. Ich habe gesagt, das war nicht meine Absicht, ich habe gar nichts gedacht. Ich habe meine Absicht, wieso? Erstens, weil ich vermeide das Wort Alte Testament ganz oft, deswegen habt ihr keine Angst, ich benutze mal oft Tanach. Das Wort, kennt ihr Tanach, ja? Tanach?
Nein.
Tanach. Torah, Nevi'im, Ketuvim. 3 Teilen in jüdischer Bibel oder jüdische Schriften haben 3 Teilen. Torah, Gesetz, Nevi'im, Propheten, Ketuvim, Schriften. Und da kommen noch Lauten, deswegen Tanach. Heißt das? Ja, Alte Testament, das war eine Erfindung im 2. Jahrhundert, als die Christen haben versucht, Juden von der Bibel abzuschließen. Deswegen haben sie gesagt, Alte Testament, Neue Testament. Bis 100, glaube ich, 56, wenn ich nicht irre, war das Tanach und Brit Hadasha. Brit Hadasha ist Neue Testament, heißt auf Hebräisch. Das war das so, ja. Deswegen, wenn ich Tanach sage ab und zu, dann wisst ihr, dass ich über Alte Testament, aber Alte Testament ist ja ein Begriff, das wir alle kennen. Alte Testament wird bei den Bibelstunden oder bei den Bibelgesprächskreisen ganz selten durchgenommen. Habe ich recht oder nicht? Oder nur bei uns? Nur in Russland und Deutschland gemeint, nur in der Deutschen auch. Wie oft wird das Alte Testament gepredigt von der Kanzel? Wie oft habt ihr schon gehört, deswegen habe ich erster Grund, weil Jona, weil aus Altem Testament ist. Zweiter Grund, weil ganz kleines Büchlein ist, kann man ganz gut ansteigen in den Alten Testament, wenn man bei Mose ansteigt, ist ein bisschen länger, ja, so ein paar 10 Kapitel mehr, ja, so 50. Also 10 Mal, so wenn nicht 12 Mal länger als Jona. Also zweiter Grund. Und dritter Grund. Als ich mich bekehrt habe, ich habe ganz oft Predigten gehört, dass man Gott im Alten Testament ganz böse ist oder ganz streng ist und bestraft Menschen. Aber im Neuen Testament ist er so lieb, so wie in Deutschland sagt, wie sagt man in Deutschland, liebe Gott. Ja, der hat sich verbessert aus Alten Testament zu Neuen Testament, ja. Er hat schon gut gearbeitet und dann, als Jesus kam, dann ist er ganz lieb geworden. Aus diesem Grund, das Buch Jona sagt, das ist falsch. Das ist ganz definitiv falsch. Der hat sich nicht verbessert und nicht verschlechtert. Der ist immer gleich. Und im Alten Testament ist er nicht böse und nicht der so strenge Gott. Der ist genauso lieb. Er muss Menschen bestrafen, aber von Natur, der ist genauso barmherzig und gütig und gnädig, wie er ist. Das ist noch ein Grund, wieso Jona Buch ist. Ja, und dann haben wir heute auch mit Günther festgestellt, weil wir in 6 Monaten Evangelisation haben. Das ist noch ein Grund. Und der Herr sagt, geh hin oder geh nach Ninive. Und er sagt, ja okay, ich stehe auf und gehe, aber in ganz andere Richtung. Entgegengesetzte Richtung. Jetzt ganz ehrliche Frage. Wer hat schon Jona Buch einmal gelesen? gelesen schon. Dann versucht er mir einfach so beeindruckt, was habt ihr in diesem Buch, was ist Schönes in diesem Buch? Dass das klein ist, weiß ich. Ganz leicht zu lesen, oder? Wenig Theologie.
Auch Charakter, das steht da so im Vorrat von menschliche Schwäche.
Menschliche Schwäche, ja. Gottes Charakter steht auch da.
Sehr logisch aufgebaut.
Wir schauen mal innerhalb dieser vier Tage, ob das wirklich so logisch ist. Das, ja, du kannst mal dich auch da hinsetzen.
Ja, hier da am Tisch ist besser.
Am Tisch ist besser, werden wir. Also wir machen heute Anstieg in dieses Buch. Und wenn ich mich nicht irre, haben wir vier Abende und in diesen vier Abenden werden wir versuchen, dieses Buch durchzunehmen. So, und bevor wir das Buch Jona haben, habe ich eine Frage an euch. Wie werdet ihr die Bibel beschreiben? Die Bibel ist
Sein und alles, unser Fundament.
Fundament und alles. Ja, tägliches Brot. Gibt dazu, dass die Bibel ist sehr lebendig.
Ja.
Deswegen, ich bitte euch, ich sehe man hier schon viele grau haben, obwohl ich selbst auch schon grau bin, aber bin nur noch 45. Falls ich auch ein bisschen lebendig werde, ja, während dieser Vorträge, dann vergib mir, weil die Bibel auch sehr lebendig ist. Ja, ich versuche mal bei der Bibel bleiben. Ich weiß, dass wir jetzt andere Kultur in Deutschland haben, dass alles ruhig verlaufen soll und so weiter. Die Bibel ist sehr interessant. Richtig?
Ja.
Die Bibel ist sehr abenteuerlich.
Ja.
Die Bibel ist sehr aktuell. Die Bibel ist sehr praktisch. Gibt es so? Deswegen versuchen wir in diesen Tagen, in diesen Abenden, das alles zu erleben. Lebendig, interessant, abenteuerlich, aktuell und praktisch. Und die Bibel ist eine Sammlung von 66 Liebesbriefen Gottes an die Menschen oder an uns. Das heißt, wenn wir versuchen heute nur ein einziges Brief aus dieser Sammlung zu nehmen, und Gott sagt, ich liebe dich. Ich möchte was von dir. Weißt du, wie ich dich liebe? Lies mal. Nur ein kleines Büchlein. Und du wirst meine Liebe verstehen, wie ich dich liebe. Und da sind 66 Briefe. Liebesbriefe Gottes an uns. Gibt es so? Richtig oder nicht?
Ja.
Und die Liebe ist sehr abenteuerlich. Sehr spannend. Manchmal sehr verführerisch. Manchmal entstehen Fragen, die man überhaupt nicht beantworten kann. Ja, manchmal muss man Entscheidungen treffen und manchmal sind diese Entscheidungen falsch. Und Gott sagt, ich liebe dich, lerne mal so zu leben, wie ich mal will, von dir will. Nur dann wirst du wirklich Glück erleben auf dieser Erde. Mit welchem Ziel oder warum liest man die Bibel? Hilf mir. Oder warum liest ihr die Bibel?
Zur Erkenntnis
wovon?
Dessen, was Gott von uns will.
Noch?
Trost
zu finden.
Trost.
Ja, Trost zu finden.
Zur Ermutigung. Über die Wahrheit
zu erfahren. Schön.
Gottes Willen zu erfahren.
Gottes Willen war schon Erkenntnis, Gottes Wille zu erfahren. Erfahren.
Die Liebe Gottes zu erfahren.
Gott besser kennenzulernen.
Die Zukunft.
Zukunft gucken.
Hoffnung,
Trost. Ja. Noch jemand? Das ist ganz interessant. Das sind die
Rechnung für mein Leben.
Rechnung für mein Leben oder GPS oder Navigator, wie man heute sagt. Ja. Das sehr interessant ist, in der Bibel eigentlich steht ganz genau geschrieben, mit welchem Ziel wir Bibel lesen sollen. Also wir haben ungefähr dieses Ziel genannt, aber nicht ganz getroffen. Das steht in Johannes 5. Kapitel, Vers 39. Ich bitte euch jetzt aufzuschauen. Ich hoffe, dass jeder mit der Bibel zur Bibelgesprächskreis gekommen ist. Falls nicht, wir haben glaube ich da ein paar Bibel auf Deutsch. 39. Auf Russisch haben wir auch Bibel, falls einer oder andere von euch braucht und lesen kann. Johannes 5,39. Wer kann ganz laut vorlesen?
Ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass ihr euch das ewige Leben geben kann. Und gerade sie verweist auf mich. Doch weigert ihr euch, zu mir zu kommen, damit ich euch das ewige Leben geschenkt kann. Ich habe es kurz auch noch mitgelesen, aber
das ist nicht Schlachterübersetzung.
Nein, das ist NLT.
Kann jemand von Schlachter lesen? Das ist auch gut.
Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind von mir falsch.
Schaut mal, die Leute, die damalige Schriftgelernten, die haben jeden Tag, die haben keinen Strom gehabt. Ja, die haben große Privileg. Die haben Strom nicht gehabt, ja, die haben Smartphones nicht gehabt. Die haben Autos nicht gehabt, die haben Züge nicht gehabt, die haben diese ganze Technik nicht gehabt und die haben viel Zeit gehabt, Bibel nachzuforschen und die Bibel zu lesen. Und die haben nicht einfach gelesen, sondern ihr, welches Wort steht da? Erforscht die Schriften, ja, richtig? Erforscht die Schriften. Mit einem Ziel, welchen? Die wollen in den Himmel, richtig? Oder? Also spricht mit mir bitte, sonst denke ich, dass ich mit mir selbst rede. Mit welchem Ziel haben die erforscht? Ewiges Leben. Und was sagt Jesus? Dieses Ziel ist falsch. Wieso?
Weil
in Johannes Evangelium steht, dass er gesagt hat, ich bin das Leben. Ich bin der Weg,
die Wahrheit
und das Leben. Wolltet ihr in den Himmel? Ja, dann müsst ihr was von mir erfahren. Dann müsst ihr mich finden. Die damaligen Menschen, die haben Mutanach gehabt, die haben Neues Testament nicht gehabt. Das heißt, als Jesus sagt, dass in Tanach, jeden Buch in Tanach oder ganze Tanach bezeugt von wem? Von ihm. Möchtest du ewiges Leben erlangen? Ja, dann such mal mich in Schriften. Weil die von mir bezeugen. Lukas Evangelium 24. Kapitel. Ihr kennt alle diese Geschichte, als zwei Jünger nach ihm auslaufen. Kennt ihr diese Geschichte? Kennt ihr diese Geschichte? Kennt ihr das wirklich? Lukas Kapitel 24. Zwei traurige Jungen laufen nach Emmaus. Da ist ein junger Mann, Emmaus-Junge, da ist ein junger Mann beiden getroffen. Er sagt, wieso seid ihr so traurig? Sie sagen, ja, wir haben Messias gehabt, wir haben einen Mensch gehabt, der hat sich für Christus ausgegeben, aber der ist tot. Und drei Tage sind schon vergangen. Und wir haben von ihm nichts. Ja, die Frauen behaupten, dass sie ihn gesehen haben. Aber wer wird Frauen glauben? Na bitte. Die sagen so, die Frauen haben behauptet, dass sie ihn gesehen haben. Aber zu damaliger Zeit. Ihr müsst auch deutsche Geschichte auch kennen. Frau von Luther, Katharina von Bora. Luther hat alles gemacht, damit sie sein Erbe bekommen kann. Sie hat bekommen, aber nicht wirklich. Damals, vor 500 Jahren, wir reden jetzt 2000 Jahre zurück. Ja. Das Wort Feminismus war nicht bekannt damals überhaupt. Und Jesus hat...
Wer hat noch kein Skript? Hände hoch.
Hände hoch. Hände hoch ist gefährlich für Russen, ja was?
Eins, aber, zwei, drei.
Guck mal, das ist meins.
1, 2, 3, 4.
Nee, das ist was anderes.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Kann nicht sein. Wir haben 30 Stück. Wir haben die durch die Reihen geschickt, diese Blätter. Das muss man nur ein Blatt nehmen. Schaut mal.
Eins durchgehen lassen. Was da?
Nur ein Blatt.
Was da übrig bleibt.
Was? Also, und dann hat Jesus angefangen, denen über ihn aus Altem Testament zu erzählen. Kennt ihr diese Geschichte? Lukas 24. Schlagen wir auf. Sonst wird nicht interessant, wenn ich alles erzähle. Lukas 24. Lukas 24, erste Bibelschule. In der Bibel soll nach dem Jesu kommen. 21. Vers. Wir aber hoffen, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Seht ihr? Die Frauen haben in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden sein Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der Unsrigen gingen hin zum Grab und so weiter, und die haben nichts gefunden. 25. Und Jesus, und sie wussten nicht, dass das Jesus ist. Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose, Torah, fünf Bücher Mose, er begann bei Mose und bei allen Propheten, Nevi'im, und legte ihnen in allen Schriften, Ketuvim, so ein ganz altes Testament, was sich auf ihn bezieht. Aha. Ganz alte Testament erzählt über Jesus. Und er ist ganz ehrlich, müsste diese Frage nicht beantworten. Kann jeder von uns auch das machen, was Jesus gemacht hat? Jedes Buch aus dem Alten Testament nehmen und sagen, guck mal, hier und hier wird über Jesus gesprochen, oder Messias. Hier und hier wird über Messias gesprochen, da und da wird über Messias gesprochen. Übrigens, habt ihr euch schon Fragen gestellt, wieso hat Jesus sich versteckt, damit sie nicht verstehen, dass das Jesus ist? Die haben einen jungen Mann, so um die 40, ja, so Mitte 30, getroffen. Und der hat angefangen, denen zu berichten, dass das ganze Alte Testament über ihn spricht. Dass er leiden muss. Und dann diese Geschichte geht weiter und dann haben die gegessen und dann hat er Brot gebrochen und dann ist er von denen war weg. Ja? Dann ist er, hat sich erlöscht oder wie sagt man auf Deutsch? Verschwunden. Ist nicht mehr da. Und 32. Vers, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Schaut mal, die wussten überhaupt nicht, dass das Jesus ist. Wenn sie wussten, dass das Jesus ist, dann würden sie gar nichts hören, was er sagt. Jesus ist da, der ist auferstanden. Warte mal, ich wollte mal was sagen, das interessiert uns nicht. Unser Meister ist da, der ist auferstanden. Stopp, du kennst mich nicht. Nee. Dann erzähle ich dir, was über Jesus im Alten Testament steht. Und das Herz brannte, nicht von Jesus, sondern von Schriften. Er hat einfach ausgelegt die Schriften und hat gezeigt, wie die Schriften über ihn reden. Deswegen sagt in Johannes 5. Kapitel, er forscht die Schriften mit einem Ziel. Aber dieses Ziel ist falsch. Dann wird er nie ewiges Leben erlangen, nie Himmel betreten. Weil ohne mich geht das nicht. Das ganze Alte, sie haben die Schriften erforscht und Jesus nicht gesehen, Messias nicht gesehen. Das ist schrecklich. Finde ich zumindest, oder? Das ist schrecklich. Okay.
Ich versuch nochmal. Wer hat jetzt noch kein Skript?
Eins, zwei, drei.
Also
brauchen nur eine Seite, zuerst nur eine Seite.
Wer hat im Moment keine Seite?
Keine Seite. 10 bestimmt.
Okay, ich mache
20. 15.
Ja, 15.
Und dieses Wort, also in der Schrift, nichts anderes als Christus erkennen, sagte der. Und da kommt ein Wort auf, in Schlachterübersetzung, erforschen. Ihr erforscht die Schriften. Erforscht, prüft oder erkundigt. Untersucht aus Justiz oder Kriminalistik. Und das sind Synonyme. Ergründet, nachsinnt, nachdenkt, aufspüren, auf der Spur bleiben, riechen, schmecken, das ist auch kriminalistisch. Dieses Wort wird da gebraucht. Nachspüren, mein Sohn sagt, es gibt so ein Wort. Kennt ihr das Wort nachspüren? Er sagt, es gibt so ein Wort nicht. Er sagt, doch, dann ist vielleicht ganz alt. Ich habe ihm gesagt, wie sagt man, wenn ich mal durch die Spuren gegangen bin, dann möchte ich wieder zurückgehen und wieder durch diese Spuren gehen. Dann sagt er, ich kenne dieses Wort nicht. Also lass mal stehen. Nachspüren, das heißt, schon einmal geguckt, nochmal, nochmal, nochmal. Habt ihr schon irgendwann vielleicht irgendeinen Film über Hercule Poirot oder Columbo oder sonst irgendeinen Kriminalfilm gesehen und die Leute, die, da wurde berichtet, dass man irgendjemand tot gefunden wurde in Wohnung, 3-Zimmer Wohnung, dass die Polizisten gekommen sind, haben angeschaut, ja, haben die Toten gefunden, andere Zimmer werden wir nicht durchsuchen. Machen die sowas? Wieso? Da muss man alles erforschen, ja? Muss man alles erforschen, in jede Ecke gucken. Dies Wort bedeutet das, ihr erforscht die Schriften. Ihr erforscht die Schriften. Übrigens, Gott erklärt in Tanach, wie man sein Wort liest, damit die Erkenntnis wächst. Wir haben schon gesagt, ein Bruder gesagt, wir wollen erkennen, Wille Gottes, oder erforschen. Erforschen, Wille Gottes. Also wir möchten mehr Wissen, mehr Erkenntnis haben. Erstens, wir müssen ein richtiges Ziel haben, Jesus zu finden. Und zweitens, Daniel 12, 4. Schlag bitte mit mir auf. Das Buch Daniel, von Daniel, 12. Kapitel, 4. Vers. Hab keine Angst, ich werde auch diese Kopien verteilen. Was ich alles erzähle, ich werde mal später verteilen. 12. Kapitel, 4. Vers. Und noch jemand, bitte Jeremia 5,1. Kannst du Jeremia 5,1?
Ja.
Und jemand von uns noch eine Stelle, Hiob 1,7. Hiob 1,7. Also Hauptstelle ist Daniel 12,4. Wer kann 12,4 von Daniel lesen?
Du aber, Daniel, nicht mehr schnappst du diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden dann forschen und die Erkenntnis wird zunehmen.
Viele werden forschen und Erkenntnis wird zunehmen. Und hier ist ein anderes Wort. Da haben wir griechisches Wort gehabt und hier ist hebräisches Wort. Dieses Wort, egal welche Lexikon ihr öffnet oder aufschlägt, hebräisch, wird nur eins sagen, hin und her laufen. Hin und her laufen. Das heißt, Daniel 12,4 sagt, diejenigen, die über diese Schriften hin und her laufen werden, die bekommen Erkenntnis. Diejenigen, die vor dem Schlaf lesen, ab und zu lesen, mal lesen, mal nicht lesen, die werden keine Erkenntnis bekommen. Die Erkenntnis wird nur dann mehr gegeben, wenn man hin und her lesen. Hin und her, hin und her. Nach vorne, nach hinten. Dieses Wort steht bei Jeremia 5,1. 5,1, Jeremia 5,1.
Ja. Streift durch die Gassen Jerusalems und schaut doch nach und erkundigt euch und forscht nach auf ihren Plätzen. Ja. Ob ihr einen Mann findet, ob einer da ist, der Recht übt und nach Wahrhaftigkeit strebt, so will ich ihr vergeben.
Streif durch die Gassen, Streifwagen. Haben wir auch Polizisten, ja, Streifwagen. Die ganz, ganz leise fahren und an jede Ecke gucken, rückwärts wieder fahren, wieder, ah nee, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Streifwagen, streif durch die Gassen. Guck mal überall, vielleicht findet ihr. Und dieses Wort treffen wir auch in Hiob 1,7. Wer hilft uns? Hiob 1,7.
Hiob.
Hiob. Hiob.
Ich sagte, ja, was Sie sagen, kommt von mir. Ich habe die Erde durchstreift, erwiderte der Satan. Ich bin auf ihr hin und her gezogen.
Hin und her gezogen. Ich habe die Erde gestreift. Hin und her gezogen. Das heißt nicht, dass er wie ein Satellit einfach rund um die Erde geflogen ist. Hin und her, alles durchgeschaut. Und sagt er, das kann doch nicht wahr sein, dass du Hiob nicht gesehen hast. Klar habe ich ihn gesehen. Und dieser Gedanke steht da. Und Daniel sagt, wenn wir so die Bibel lesen, auf diese Art und Weise, dann wird die Erkenntnis zunehmen. Also das heißt, hin und her lesen, nicht vor dem Schlaf lesen, nicht ab und zu lesen, nicht ein bisschen lesen, nicht was ich will lesen, sondern forschen, hin und her lesen mit einem Ziel, Jesus zu finden oder Messias zu finden, ja, damit meine Erkenntnis wächst. Also, das Ziel des Lesens der Bibel ist, Christus zu erkennen, eins. Zweitens, die Methode des Lesens der Bibel. Durch den Text mit den Augen hin und her laufen. Wir werden jetzt das, genau das werden wir jetzt tun. Dadurch soll das eigentliche Ziel der Schaffung und der Rettung der Menschen leicht erreichbar. Welches Ziel hat Mensch, hat Gott mit uns? Wieso hat er uns erschaffen, geschafft, erschaffen und wieso hat er uns gerettet? Es gibt ein Hauptziel. Es gibt viele Ziele. Es gibt ein Ziel.
Es gibt nur ein Ziel, ein Kind Gottes zu werden. Da müssen wir zurück, von wo wir gekommen sind.
Dann frage ich anders, wieso macht er uns aus uns Kinder Gottes? Für welches Ziel?
Um sich zu verherrlichen.
Wie wird er sich verherrlichen, wenn er aus uns Kinder Gottes macht? Es gibt ein Hauptziel.
Durch seinen Sohn Jesus Christus wird er sich
verherrlichen. Galater 4. Kapitel 19. Vers, also zwei letzte Stellen, dann gehen wir zu Jona. Und Römer 8, 29. Ist alles richtig, nun wollte ich mal, dass wir aus dem Schrift lesen, was man in der Schrift steht. Galater 4, 19. Das ist ganz einfach, Ebenbild Christi. Das ist Hauptziel. Dass die, wenn Menschen uns treffen, die sagen, du, ich habe von diesem Mann irgendwo gelesen, von dieser Frau. Ich war einmal in der Gemeinde und die haben gepredigt über diesen Mann. Der genauso denkt, genauso handelt, genauso reagiert wie Jesus. Das ist natürlich ein großes Ziel. Mit Prozess verbunden ist, ja. Aber das ist Hauptziel. Und was sagt im 4. Kapitel 19. Vers Paulus zu Galater?
Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt.
Bis Christus in euch Gestalt gewinnt, Paulus sagt, der gleicht wie eine Mutter, die Kind nicht gebären kann. Nicht gebären kann, richtig? Wer weiß, was das ist? Die Mütter, wer weiß, was das ist? Kind ist fast da, aber irgendwie klappt nicht. Die Wehen sind da. Wer weiß von Frauen, wer kennt diese Gefühle? Welche Gefühle haben Frauen, wenn man Wehen da sind und Kind kommt nicht irgendwie? Und Paulus sagt, ich sehe in euch Christus nicht und das tut mir so weh, wie eine Mutter, die ein Kind nicht bekommen kann. Ich weiß, wir haben 6 Kinder und bei 5 Kindern war ich dabei. Als wir 2. Kind bekommen haben, ich bin umgehaut worden. Ja, die haben zuerst mich in mich gebracht, zurückgebracht und dann haben wieder mit meiner Frau was gemacht, weil ich stand da und dann. Ich habe nur meine Frau beobachtet, wie sie Schmerz empfunden hat. Nur meine Frau angeschaut, Gesicht von meiner Frau. Mir war schon schlecht. Und Paulus sagt, wann werde ich in euch Christus sehen, Gestalt Christus? Und Römer 8, 29, wer möchte?
Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.
Das ist das, ja? Das ist was? Fast alles, fast genau das, was wir gesagt haben, nur ein bisschen besser, sag ich mal so, in der Bibel formuliert ist. Ja, Ebenbild Christi, das ist unser Hauptziel. Damit ich dieses Ziel leichter erlangen kann oder erreichen kann, soll ich mal mit richtigem Ziel Bibel lesen und mit richtiger Methode. Das heißt, hin und her lesen, nicht einfach durchlesen und immer Messias suchen. Das versuchen wir auch zu machen mit Jonas Buch. Ich glaube mal, wir werden so große Jesus da sehen. Und hin und her lesen beginnen wir jetzt schon. So, wir haben jetzt ein Blatt. Habt ihr alle? Ich hoffe, dass alle haben dieses Blatt. Wir machen jetzt Einführung und dann
Blatt 1.
Ja, unten steht 1 von 6. Da ist am besten so rechts unten steht 1 von 6. Wir werden insgesamt 6 haben, aber einen nach dem anderen. Nicht alle sofort. Einführung. Schon der Titel des Themas ist absurd. Unser Thema heißt Flucht des Sklaven Gottes vor Gott. Ich glaube mal, dieses Thema ist absurd. Wie man Sklave Gottes vor Gott fluchten soll. Was sagt ihr mir? Welcher normale Zustand von einem Sklave ist? Wenn sein Herr ihm etwas sagt, was macht er?
Ausführen, das tun.
Sofort. Ohne Wenn und Aber. Gefällt mir oder gefällt mir nicht? Interessiert meinen Herrn überhaupt nicht. Ja. Steht auch in der Bibel. Steht auch in der Bibel. 2. Samuel, 7. Kapitel, 13 bis 16, wo man Gott Vaterschaft sündigen Menschen bittet, da spricht er über Salomo und sagt, wenn er sündigt, dann werde ich ihn schlagen. Aber meine Gnade oder Barmherzigkeit wird von ihm nicht weichen oder werde ich von ihm nicht nehmen. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist interessant, dass man im Buch Jona nirgendwo gesagt wird, dass er Sklave Gottes ist. Aber steht bei euch auch in dritten Punkt Israel zur Zeit Jona oder zu Jonas Zeit, 2. Könige 14, 24, 25. Das schlagen wir auf jeden Fall auf. Da wird eine einzige Stelle, die über Jona noch spricht, über Jona etwas sagt im Alten Testament. Im Neuen Testament gibt es auch Stellen. Da steht Punkt 3, Israel zu Jonas Zeit, und da steht eine Bibelstelle, 2. Könige 14, 24, 25. Ich brauche Leser.
Du nicht erlaubt.
Wieso?
Keine
ist kein Problem, nein, kannst lesen. Nein, ich brauche nur damals forschen. Da brauchte ich Schlachter.
Also 14,24
und 25.
Und er tat, was dem Herrn missfiel. Er hielt fest am Götzendienst, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats Israel verleitet hatte.
24,25.
2. Könige 14, 24, 25.
Ja. Hast du beide vorgelesen?
24 und er tat, was dem Herrn missfiel, und er hielt am Götzendienst fest zu dem Jerobeam, dem der Sohn Nebats Israel verleitet hatte. Jetzt 25. Jerobeam gewann Israels Gebiete zwischen Hamath und dem Salzmeer zurück, wie der Herr, der Gott Israels, es durch seinen Diener Jona, den Sohn Amittaias, den Propheten aus Gath-Hepher vorausgesagt hat.
Das ist noch ein Grund, wieso ich nicht diese Übersetzung möchte. Diener und Sklave, das sind gewaltige Unterschiede.
Ja.
Und das Wort Ebed kann man nicht als Diener übersetzen. Das ist Sklave und auf Griechisch heißt Doulos. Es kann man nicht als Knecht übersetzen. Schlachter steht Knecht, ja? Knecht Gottes. Aber Knecht und Sklave ist auch nicht das Gleiche. Da steht Sklave, und falls ihr wisst, oder vielleicht habt ihr irgendwo gelesen, wieso man in unserer Bibel statt Sklave Knecht steht, das ist eine große Geschichte, damit man Menschen nicht beleidigt sind, da haben die Sklaven durch Knecht ersetzt. Aber wir müssen auch wissen, dass man nicht Knecht, sondern Sklave steht. Jona wird von Gott als Sklave oder Diener oder Knecht Gottes beschrieben. Gott selbst sagt, das ist mein Diener, das ist mein Knecht, das ist mein Sklave. Durch sein Wort ist alles geschieht. Deswegen habe ich dieses Thema oder das Buch oder unser Seminar oder Bibelarbeit oder Bibelkreis oder wie wir das nennen, deswegen habe ich gesagt, genannt Fluch des Sklaven Gottes vor Gott. Also Sklave Gottes flieht vor Gott. Und wir versuchen in diesen Abenden folgende Fragen zu beantworten. Wie kann ich den Willen Gottes erfahren? Warum entfliehen Menschen Gott? Folgende Flucht vor Gott und Segen durch Erfüllung des Willen Gottes. Bevor wir unsere Arbeit starten, ein paar historisch-geografische Hintergründe. Ich glaube mal, dass wir ganz schnell durchgehen. Das Buch wurde zwischen 793 und 58, BC heißt Before Christ auf Englisch, also vor Jesu Geburt, geschrieben. In dieser Zeit erlebte Assyrien eine nationale Krise. Zwischen 765 und 59 war die Pest im Umlauf. 763 totale Sonnenfinsternis. Diese Ereignisse waren gute Gründe für Jonas Kommen. Wer kann mir helfen? Was heißt das für alte Menschen, diese Ereignisse? Zweimal Pest und totale Sonnenfinsternis.
Weltuntergang.
Oder bezüglich auf Goethe?
Missgunst.
Ja.
Also Zorn Gottes, ja, zweimal Pest, nacheinander und dann totales Sonnenfinsternis. Die Götter sind böse auf uns, ja, und Gott hat in dem Sinne auch Weg für Jona vorzubereitet, damit er kommen kann. Ninive, Eine der ältesten Städte der Welt, die von Nimrod gegründet wurde, noch in Genesis 10. Kapitel. Stellt mal vor. Sie lag am oberen Strom des Tigris in Assyrien, circa 1000 Kilometer von Israel entfernt, also ungefähr 3 Monaten zu Fuß laufen. Stadtbevölkerung circa 600.000. Wie viel hat Düsseldorf? Fast das gleiche, ja? 600.000. So wie Düsseldorf. So wie Dortmund. Dortmund hat auch 600.000. Aber Düsseldorf scheint mir ja größer zu sein. Oder lebendiger zu sein. Oder beweglicher zu sein. Hier ist wie immer Bewegung. Die Menschen haben keine Zeit. In Dortmund, das ist so ein Dorf. Ein großer Dorf. Ja? Und Düsseldorf ist wirklich ein Staat. Wenn man Bahnhof betritt, das irgendwie, das kann, man muss man sich erstmal orientieren lassen. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ja, in Dortmund, das ist so ein Bahnhof, so wie in Flinger, glaube ich. Das ganze Bahnhof in Dortmund ist, ja. 600.000, zur damaligen Zeit, das ist recht große Stadt. Das ist eine sehr große Stadt. Die Stadt war sehr stark befestigt, sodass es keine Möglichkeit gab, sie anzunehmen. Damals gab es keine Werkzeuge, keine Geräte, sonst irgendetwas, damit man diese Stadt annehmen konnte. Deswegen, das war eine unbesiegbare Stadt. Und die Einwohner wussten das. Das mit uns kann nichts passieren. Wir haben feste Mauer. Festeste Mauer damals. Stadtmauer, Länge 100 Kilometer. Und was steht bei euch oder bei Ihnen? Wie ist das? Bei euch oder bei Ihnen? Bei euch?
Bei euch.
Dann meine ich, wie ist das am besten? Bei euch. Nicht Breite, sondern Höhe. B oder H steht? B, dann müsst ihr streichen und dann nicht Breite, sondern Höhe 30 Meter. So, falls jemand noch Kugelschreiber braucht, oder ich habe einen Bleistift. Was für dich, ja? Oder so? H, nicht B, sondern H, Höhe. L ist richtig, 100 Kilometer Länge und anstatt B, H 30 Meter. Auf der Stadtmauer konnten gleichzeitig 3 Streitwagen fahren, nebeneinander. Stellt mal vor, wie dick war diese Stadtmauer. 3 Streitwagen, das war so eine dicke Mauer. Sie hatten außerdem 50 Türme je 70 Meter hoch, rund um diese Stadt. Das ist unmöglich, einfach unmöglich. Das ist so ein Zitadell, gibt es so ein Wort, Zitadell?
Ja.
So eine Zitadell, so unbesiegbar. Und die Leute wissen das.
Über 30 Meter hoch.
30 Meter hoch, 100 Kilometer lang und dazu noch 50 Türme je 70 Meter hoch. Die Nineviten waren moralisch sehr tief am Abgrund. Sie haben von Ausbeuten gelebt. Sie prallten mit unendlichen Köpfen ihrer Opfer. Ich glaube mal, heutige Europäer kann das nicht vorstellen. Martin, wie viele Köpfe hast du zu Hause? Ich hab von Israeliten 10 Stück, ich habe von Babylonier 20 und ich habe von denen 5. Ich habe 100. Die Breiten! Wie viele Köpfe hast du zu Hause? Das ist Wahnsinn, was die. Das war grausamste Volk damals, Assyrer. Assyrer, wenn die Assyrer durchgegangen sind damals, oder als die durchgegangen sind, da war nur Blut. Die Erde war mit Blut getränkt. Die haben Ohren abgeschnitten, die haben Zungen abgeschnitten, die haben Finger abgeschnitten, die haben alles gemacht, was sie wollen. Die waren so grausam. Sie gingen sehr grausam mit ihren Gefangenen um. Die haben Könige einfach in einen Käfig gesetzt, ganz nackt. Und dann nach Assyrien transportiert und dann mit einem Hoffen, dass er unterwegs irgendwo stirbt oder da, oder wenn er noch am Leben war, dann ganz hoch gehoben, damit die ganze Stadt sieht, man, da, guck mal, dieser König, der wollte Tor nicht öffnen. So haben wir mit ihm gemacht. Das ist das grausamste Volk. Die ganze Osten oder Orient hat fürchterliche Angst vor den Assyrer gehabt. Der Prophet Nahum bezeichnet Ninive als blutbefleckte Stadt oder Blutstadt. Übrigens, Ninive ist der zweite Teil von Jona. Zuerst schickt Gott Jona zu dieser Stadt Ninive, die tun Buße, und später schreibt Nahum auch zu diesem Volk und sagt, ich werde euch alle zerschmettern, ihr werdet alle töten, weil ihr ganz grausame Menschen seid. Israel zu Jonas Zeit. Ab 800 vor Christus bedrohte Assyrien Israel. Wir wissen, dass 722 Israel viel? Gefallen ist, ja, viel. Manchmal weiß ich nicht, ob ich richtig sage oder nicht. Aber zu Jonas Zeiten war Israel sehr gut befestigt. Wir haben jetzt gelesen, dass Jeroboam II. Hat Stadtmauer wiedergestellt. Der hat auch Stadtmauer wiedergestellt. Der hat Grenzen zurück erobert, Jeroboam II. Und das Volk hat Wohlstand erlebt, damals zu Jonas Zeiten. Und bei Assyra waren das. Also zwei Pesten und einmal Sonnenfinsternis. Doch die Israeliten sanken durch Götzendienst und andere Arten von Sünden, obwohl sie völlige Hülle und Fülle hatten. Wir haben auch diese Stelle gelesen. Über Israel herrschte Jeroboam II. Wohlstand hat das Volk gegen Gott gebracht, welcher ihm dessen Segen gab. Durch den Wohlstand kehrten Menschen von Gott ab. Ein ähnliches Muster ist heute in Deutschland zu beobachten. Habe ich recht? Brauchen wir Gott? Also sag mal so allgemein in Deutschland.
Meistens nicht.
Wir haben jetzt, ich weiß es nicht, für wen ich jetzt meine Stimme abgeben werde im Herbst. Keine Ahnung. Ich habe eine Hoffnung gehabt, aber diese Hoffnung letzte Woche geplatzt. Weil SPD zieht mit einem Slogan Ehe für allem. Aber ich sage nein, auf keinen Fall. Ich bin nicht dafür. Ehe für allem. Und Schulz? Der hat im Europäischen Parlament diese Genderpolitik befördert und jetzt ist er hier. Jetzt kann er mit uns das machen. Wenn jemand für SPD ist, ich bin nicht gegen SPD. Ich meine jetzt, ich habe das in der Spektrum gelesen und habe gesagt, oh. Wohlstand. Der hat gesagt, mein Glauben ist verloren gegangen. Und dieser Mann vielleicht, wahrscheinlich, wird Kanzler irgendwann hier. Mein Glauben an Gott ist weg. Ich habe keinen Glauben. Aber ich möchte über Deutschland regieren. Wenn ich mal beobachte Deutschland und vergleiche mit diesen Zeiten von Jeroboam II., ich glaube, ja, so ungefähr leben wir. Wir haben alles. Wir haben keine Sorgen. Wer hat von uns Sorgen, dass Zukunft platzen kann? Besonders diejenigen, die 70 schon sind. In 10 Jahren. Ich habe keine Sorgen mehr. Höchstwahrscheinlich. Dann werde ich Jesus umarmen. Und die alle anderen hoffen, vielleicht komme ich über die Brücke. Und wenn ich an unsere Kinder denke, so Neunjährige, dann Mama, meine Güte, was heutzutage in den Schulen ist. Die Leute brauchen Jesus nicht. Frag mal irgendwo auf der Straße Menschen, was denkst du über Jesus? Wir haben vor kurzem eine Evangelisation gehabt in unserem Stadt, auch nicht in unserem Stadt, wir haben in Köln eine Evangelisation gehabt, da war Ulrich Pazani und der hat auch gepredigt, ganze Woche lang, abends, und deutschlandweit war Übertragung, 29 Gemeinden haben mitgemacht zu dieser Zeit, und ich habe einmal einen Bruder getroffen in Lamassen in einer Gemeinde, der hat von Wilhelm Busch Predigten live gehört. Wilhelm Busch ist ein Begriff? Ja. Jesus ist unser Schicksal, ja, nicht anderer. Es gibt, glaube ich, zwei Buschs, ja? Zwei Wilhelm Busch. Oder?
Ja.
Wenn nicht drei. Also der aus Essen. Und dieser Bruder hat seine Predigten gehört. Er sagte, weißt du, was Busch gemacht hat damals? Hat er mir erzählt. Wir haben nach dem Song gesprochen. Er sagt, wir haben Essen auf 24 Abteilungen geteilt. Damals, die Brüder. Und für jede Abteilung war ihm dein Bruder zuständig. Und die haben zu zweit, zu dritt von Haus zu Haus gegangen und Menschen über Jesus haben die damals erzählt. Und die Kinder sind zu diesem Weigelhaus gekommen, dann Eltern sind gekommen. Essen war voll mit Christen. Was erleben wir heute? Wer möchte was von Jesus hören? Wir haben alles, wir haben Zukunft, wir haben alles. Geld haben wir, Versicherung haben wir. Wenn ich sterbe, irgendwie werde ich habe meine Frau neulich, also kürzlich gefragt, was wirst du tun, wenn ich sterbe? Sie sagt, ganz einfach, ich begrabe dich. Das ist ganz einfach, ich hab keine Sorgen. Wenn ich sterbe, wird meine Frau mich begraben. Wenn nicht, dann, wenn ich schlimme Krankheit kriege, werde ich umsonst operiert, oder? Oder muss ich Sorgen machen? Gar nichts. Wenn ich Job habe, gut, wenn nicht, Jobcenter. Pflegeversicherung, Sozialversicherung. Wir brauchen Gott nicht. Wer betet von uns Vormittag? Gott, irgendwie weiß ich nicht, wie ich mal über Mittag schaffe, vielleicht kriege ich heute kein Mittagessen. Hilf mir irgendwie, Mittagessen zu kriegen. Bitten wir nicht. Brauchen wir nicht. Deswegen zwingen wir uns zu, wir haben keinen Grund, wir haben keine Not. Wir haben keine Not. Deswegen, Gebetskreis. Ah, ich habe keine Zeit, ich habe gearbeitet, ich bin müde. Ach ja, wenn man kein Brot da wäre. Da volle Haus vielleicht, hier auch eine ganze Gemeinde hier vielleicht stand. Und auch Nachbar, was macht ihr da? Wir beten, vielleicht Gott gibt uns morgen Brot. Ach ja, kann ich auch mit euch beten? Ich habe auch kein Brot. Das ist eine ganz andere Situation. Die Leute sind nicht im Not. Und die Israeliten lebten so, die brauchten Jahwe nicht. Die waren, jeder war für sich selbst da. Die haben Wohlstand gehabt. Einzigartigkeit des Buches oder des Propheten Jona. Jona ist der einzige Prophet in der Bibel. Pass auf, einzige Prophet in der Bibel, welchen Jesus als Prototyp mit sich selbst verglich. An Jonas Beispiel erklärte Jesus der Welt das majestätische Wunder aller Zeiten, eigene Auferstehung aus den Toten. Ich bitte euch aufzuschlagen, Matthäus 12, 40. Ja, also ich hab mir damals vorgestellt, dass da man irgendein Aquarium steht oder so. Alles positiv nehmen. Kann jemand laut vorlesen? Matthäus 12, 40. Steht bei euch auf Skript. 12, 40.
Denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein.
Einziger Prophet aus der Bibel, welchen Jesus mit sich selbst vergleicht. Das ist auch erstaunlich. Das ist auch für mich, also mein ist sehr erstaunlich. Außerdem spricht Jesus, Jona sei ein Zeichen für die Juden. Er sagt, Jona wird ein Zeichen sein. Wir werden auch später bei dritten Kapitel, wir werden darüber ein bisschen mehr reden, werden wir auch aufschlagen, diese Stelle, 12. Kapitel, ein bisschen mehr darüber reden. Also, jetzt ist die Zeit, Bibel zu lesen. Was machen wir jetzt? Unten stehen die Aufgaben. Erstmal Buch durchlesen und jedem Kapitel eine Überschrift geben, maximal 10 Wörter bzw. 12. In, ob, auf, zählt mal als Wort. Ja? Also das heißt, die andere Seite ist bei euch leer, bei mir nicht, aber bei euch ist leer. Da könnt ihr auch lesen, Kapitel 1. Überschrift geben. Worüber spricht erst Kapitel 1? Dann Kapitel 2 Überschrift geben, Kapitel 3 Überschrift geben, Kapitel 4 Überschrift geben. Ist das möglich? Ich glaube mal, für Bibelleser ist überhaupt kein Problem. Versuchen wir. Wir haben eine Schwester in der Gemeinde gehabt, sie hat gesagt, muss ich jetzt einer Schülerin sein oder was? Ich habe gesagt, na, wisst ihr was, lieber Schwester, früher waren Schüler und diese Schüler haben überzeugt, dass die Christen sind. Die haben gesagt, du bist ein Christ, weil du Schüler bist. Und heute Christen muss man überzeugen, Schüler zu sein oder Junge zu sein. Ich glaube mal, das ist nicht schwer. Das Buch ist ganz klein. Also circa 15 Minuten, 20 Minuten brauchen wir Zeit dafür und dann besprechen wir diese Geschichte. Und für heute ist das alles, ja. Fertig, ja. Und dann nächsten Mittwoch, wenn Gott will, werden wir Kapitel 1 ausarbeiten. Also,
Vertreibt Zeit nicht, einfach lesen, Kapitel 1 gelesen, Kapitel überschrift, Kapitel 2, Kapitel überschrift, Kapitel 3, Kapitel überschrift.
In Englisch heißt das, was du sagst, ja. Das heißt, lernen Sie.
Jonah
kommt nach Obadja.
Jonah ist ganz schwierig zu finden. Im Schlachterbibel 952, Seite 952. In Schlachterbibel. Jonah ist nach dem Daniel, Hosea und dann kommt Amos und dann Jonah. Also wenn er bei Daniel von Nahum und Micha. Ein Blatt von beiden Seiten beschrieben. Bitte spricht nicht miteinander, oder ihr könnt auch miteinander sprechen. Ihr könnt auch Kapitel lesen und zusammen Kapitel überschrift geben. Das ist auch gut. Das ist auch hilfreich. Ihr könnt auch so machen. Aber dafür haben wir 20 Minuten Zeit, mehr nicht. Bis Viertel nach. Überlegen werden wir nächstes Mal. Dafür haben wir 1,5 Stunden für ein Kapitel. Heute nur lesen, Kapitel beschriften geben wir nicht.